Wir wollen jetzt stille werden und gemeinsam aus der Bibel lesen. Und ich lese aus Richter 2, die Verse 1 bis 7. Es kam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und ins Land gebracht, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe, und gesprochen, ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich. Ihr aber solltet keinen Bund schließen mit den Bewohnern dieses Landes und ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Da sprach ich: Ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zum Fangstrick werden und ihre Götter zur Falle. Und als der Engel des Herrn diese Worte zu ganz Israel geredet hatte, erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie nannten die Stätte Bochim und opferten dort dem Herrn. Als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen, diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte, und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten und all die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Amen. Gottes Segen.
Das Alte Testament berichtet viel von Aufbruch. Wir haben das gerade eben gesungen mit Geh Abraham, geh. Da ist das erste Mal, wo so ein großer Aufbruch da ist. Er spricht aber nicht nur von Aufbruch, sondern er spricht auch viel von Sklaverei. Und es spricht von Freiheit, von beidem. Von dem Negativen und von dem Positiven. So werden übrigens auch die 10 Gebote begründet. Im zweiten Buch Mose, im Kapitel 20, sagt Gott: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Neben mir gibt es für dich keine anderen Götter. Im Alten Testament wird um diese Freiheit und diese Bindung an Gott immer und immer wieder gekämpft. Fast täglich wird davon gesprochen. Im Neuen Testament, da sind wir sozusagen einen Schritt weiter. Denn da wird diese Freiheit geistlich umgesetzt. Paulus schreibt im Galaterbrief, im 5. Kapitel: Christus hat uns befreit. Er will, dass wir auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder zu Sklaven machen. Das Buch Richter, Alexander hatte das vorgeschlagen, dass wir uns das mal anschauen. Das Buch Richter berichtet von Anfang bis zum Ende von Beispielen, von Herausforderungen für das Volk Gottes. Es spricht nicht nur von Herausforderungen, sondern es spricht auch eine ganze Menge von Kompromissen, die die Leute geschlossen haben. Es spricht von Sieg und es spricht von Niederlage. Das sind zwar nur ein paar Seiten oder Kapitel, aber es umfasst einen Zeitraum von über 300 Jahren, um die es da geht. Und es sind 300 Jahre, um das Fremdwort dafür zu benutzen, von Synkretismus. 300 Jahre, wo die Israeliten an Gott geglaubt haben, aber gleichzeitig auch irgendwelche Fruchtbarkeitsgötter aus dem Land verehrt haben. Wo also beide Glauben zusammengekommen sind. Das bedeutet Synkretismus. Ist übrigens nicht nur dadurch damals geschehen, sondern das ist etwas, was im Laufe der Geschichte öfters passiert ist, auch gerade in der Mission, leider, muss ich dazu sagen. Wenn man diese, wir haben das jetzt gerade eben nicht gelesen, aber wenn man das anschaut von Anfang an, dann ist da ein großartiger Anfang mit dem Josua und der Eroberung des Landes Und danach kommt ein ständiger Niedergang, immer und immer wieder. Und ehrlich gesagt, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gesagt, das ist die Geschichte von unserem Land. Das ist die Geschichte von unserem Kontinent. Ein großartiger Anfang, zum Beispiel in der Reformation, auch ein großartiger Anfang. Diejenigen, die etwas älter sind, können sich vielleicht noch daran erinnern, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es am Anfang immer nach oben gegangen ist. Und dann geht es immer weiter nach unten. Das Schlimme ist, das passiert nicht nur allgemein in der Gesellschaft, sondern leider passiert das auch in der Kirche. Wenn ich dran denke, wie viele Hunderttausende, Millionen nach dem Zweiten Weltkrieg in den Kirchen gewesen sind und wie viele das heute noch sind. Deswegen hat Professor Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, gesagt, was wir brauchen, ist eine Remissionierung Europas. Wir brauchen die Botschaft Jesu Christi, dass sie neu unseren Kontinent verändert, so wie das in den Jahrhunderten, Jahrtausenden davor schon geschehen ist. Ich glaube, dass er da recht hat damit. Das brauchen wir ganz dringend. Ich habe heute über die Predigt den Titel rübergesetzt, den gebundenen Freiheit, den gebundenen Freiheit. Den Älteren von uns, also das heißt noch ein bisschen älter als ich, die sind in einem Staat ohne Freiheit aufgewachsen. Und diejenigen, die in Ostdeutschland oder in Osteuropa, in Rumänien, in der Sowjetunion und diesen Ländern aufgewachsen sind, sind noch Jahrzehnte nach in Staaten gewesen ohne Freiheit. Ich habe ja als erstes, als ich noch Pastor war, sehr viel in Osteuropa gearbeitet und denke immer noch mit Schrecken daran, wie das damals gewesen ist in den verschiedenen Gegenden. Aber da geht es nur um politische Freiheit bzw. Gebundenheit. Es gibt auch viele Jüngere heute, die gebunden sind. Gebunden sind durch das, was üblich ist, was man so macht, was die Gesellschaft um mich herum von mir erwartet. Das, was Anführungsstrichen normal ist. Ich meine normal in der Gesellschaft. Auch in der Kirche passiert das übrigens. Es ist keinesfalls so, dass es nur in der Gesellschaft so ist. Ich kann mich erinnern, als ich noch jung war, da wurde erwartet, dass man einen bestimmten Kleidungsstil gehabt hat. Vor allen Dingen von den Frauen wurde das erwartet, aber auch die Männer. Da wäre es völlig unmöglich gewesen, dass jemand in Blue Jeans auf der Kanzel steht. Da hätten die Leute gefragt, kann der überhaupt ein Christ sein? Oder irgendetwas anderes. Der Liedstil ist etwas, wo Leute sich durch gebunden fühlen, in bestimmten Art und Weise Lieder zu singen. Es sind andere, die sind gebunden dadurch, was schon immer so gewesen ist. Ich kann mich erinnern, hatten eine Evangelisation mit einem Team junger Leute, waren oben in Schleswig-Holstein. Und während wir da die Leute eingeladen haben zur Evangelisation, fand gleichzeitig eine Zeltmission statt. Und dadurch, dass wir eine ganze Menge junge Leute hatten, haben sie uns gefragt, ob wir nicht abends das Liedprogramm machen und da singen. Da haben wir gesagt, machen wir gerne. Aber das Problem war, wer schon mal in so einer Zeltmission drin gewesen ist, weiß, wie das ist. Da sitzen die Leute ja alle auf einer Ebene. Der Prediger hat normalerweise ein Pult, sodass man ihn sehen kann. Aber für das Musikteam war kein Podium, nichts da. Wir waren ganz unter. Das heißt, die Leute, die haben überhaupt nicht gesehen, wer da singt und wie das ist, was nicht gerade hilfreich ist. Wieso erzähle ich das? Wir haben gesagt, können wir nicht irgendetwas hintun, dass wir da ein bisschen höher stehen, damit wir den Leuten in die Augen sehen können, wenn wir singen. Und da war ein junger Mann, der war noch keine 30, der hat gesagt, das haben wir schon immer so getan. Es gibt sehr viele, gerade in der Kirche, die sich durch solche Sachen binden lassen. Oder durch die Politik. Ich weiß nicht, ob ab und zu mal einen Gottesdienst im Fernsehen anschaut. Bei manchen Predigten, da fragt man sich, ist das jetzt ein Sprecher von den Grünen oder von woher ist er? Denn sie sprechen mehr über politische Fragen als über geistliche Fragen. Also von daher sollten wir vorsichtig sein, wenn wir sagen, die anderen, die machen es so, die machen es so. Das passiert leider auch in der Kirche. Für manche, und das ist das Schlimme daran, ist die Kirche inzwischen so engstirnig geworden, dass sie die Kirche verlassen haben und gesagt haben, das ist nichts für mich. Andere, die haben einfach nachgegeben und haben sich gesagt, das ist sehr viel einfacher, wenn ich einfach nachgebe und nicht um eine vernünftige Lösung kämpfe. Um es mit einem biblischen Text zu sagen, manche haben einfach vergessen, dass Gott gewirkt hat. Im 4. Buch Mose wird es so beschrieben, das Volk beklagte sich beim Herrn darüber, dass es so viel entbehren müsste. Das war in der Wüste zugegebenermaßen. Wie schön war es doch in Ägypten, haben sie gesagt. Da konnten wir Fische essen und mussten nicht einmal dafür bezahlen. Und die Bibel ist ziemlich drastisch da. Wir hatten Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Alles haben wir immer bekommen. Und jetzt müssen wir hier in dieser Wüste rumlaufen. Einige Kapitel weiter, in Kapitel 21, wird es so ausgedrückt, dass sie sich bei Gott über den Mose beklagt haben und gesagt haben, warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser, nur dieses elende Manna, und das hängt uns zum Hals heraus. Ich finde, das ist wunderschön übersetzt. So haben viele sich verhalten. Sie haben das Wirken Gottes vergessen. Was lehrt uns nun das Richterbuch zu diesem Thema Freiheit im Gegensatz dazu? Es sagt zunächst mal, erstens, Freiheit ist ein Geschenk. Freiheit ist ein Geschenk. Wisst ihr was? Das fiel mir auf, als ich mich vorbereitet habe. Sklave sein ist eine ganz einfache Sache. Angenehm. Da ist alles klar. Da brauchst du selber nicht nachzudenken. Und darüber haben sich die Israelis damals beklagt. Wir müssen nicht mal für das Essen sorgen. Das ist uns gestellt worden. Und wir mussten uns auch nicht überlegen, was wir tun müssen. Es wurde uns gesagt, was wir machen. Vielleicht denkt ihr, ja, also das so ein Leben möchte ich also nicht unbedingt führen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie leicht Leute sich mit einem solchen Leben abgeben. Weil sie sagen, das ist so viel einfacher. Da brauche ich nichts zu machen. Im 2. Buch Mose wird das schon dargestellt. Im 5. Kapitel, da sagten die Israelis zu dem Mose, nein, zum Pharao, sagen sie, warum tust du uns das an, dass es uns immer schwieriger geht hier? Wir sind doch immer deine treuen Diener gewesen. Und zu dem Mose, Und dem Aaron haben sie gesagt, ihr habt uns beim Pharao und seinen Leuten nur verhasst gemacht. Vorher war alles ruhig und brav. Um das zu ändern, ist zunächst mal ein Umdenken nötig. Wir müssen lernen, auf Gottes Linie einzugehen. Was heißt das? Das heißt einmal, dass wir frei werden von falschen Vorstellungen, frei werden von falschen Ansprüchen. Frei davon, was ich leisten muss. Oder negativ ausgedrückt, was ich alles aufgeben muss, um zu Gottes Volk zu gehören. Was ich alles lassen muss für meine Rettung. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die nur deswegen keine Christen sind, weil sie sich sagen, das kostet einfach zu viel. Das ist eine zu große Herausforderung für mich. Nicht nur frei von falschen Vorstellungen, sondern auch frei von falschen Erwartungen. Falschen Erwartungen von dem, was die Kirche erwartet, von dem, was unsere Mitchristen erwarten, von dem, was die Umwelt erwartet. Das sind ja ein Haufen Sachen. Es ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt in der Bibel. Im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass Christen eigentlich Außenseiter sind. Sie sind nicht in der Mitte der Gesellschaft. Die gehören nicht dazu. Sie sind Außenseiter. Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, 3. Kapitel, im 12. Vers, alle, die mit Christus Jesus leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Jemand, der ein Christ ist, muss mit Widerstand rechnen. Wenn wir den Text hier anschauen, am Anfang von dem 1. Kapitel, da heißt es, der Herr sagte, dass der Stamm Juda anfangen soll, um das Land zu erobern. Ich habe das Land in seine Gewalt gegeben. Das sagten die Männer des Stammes Juda zu den Männern ihres Bruderstammes Simeon, kommt mit, helft uns gegen die Kanaaniter zu kämpfen und unseren Anteil am Land zu erobern. Das ist zunächst mal nur eine Beschreibung von dem, was damals geschehen ist. Aber wisst ihr, was das Schlimme ist? Das waren die einzigen, die ihren Teil wirklich erobert haben. All die anderen haben es nicht in der gleichen Weise gemacht. Nur die sind ausgezogen und haben das Land erobert. Denn Freiheit ist nicht nur ein Geschenk. Der erste Schritt ist zunächst mal, dass wir uns beschenken lassen. Und das ist keinesfalls so einfach, wie sich das anhört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte jetzt nicht zu deutlich das sagen, sonst zwar sind die Leute nicht da, aber uns ist das immer wieder passiert, wir haben jemandem was geschenkt. Und die Leute lassen sich nichts beschenken. Lassen sich nicht beschenken. Wir müssen unbedingt was zurückgeben. Obwohl wir ihnen nur eine Freude machen wollten. Es ist nicht so einfach, sich beschenken zu lassen. Auch wenn sich das einfach anhört. Viele wollen mit Gott leben, aber nur zu ihren eigenen Bedingungen. Tatsache ist, dass es unheimlich viele gibt, die sagen, ja, ich möchte mit Gott leben, aber ich möchte mir das erarbeiten. Gnade, dass ich es geschenkweise annehme, das ist nicht das, was ich möchte. Aber dieses Leben mit Gott, dieses Leben als Christ, das können wir tatsächlich durch Gottes Geist geschenkweise bekommen. Im Galaterbrief hat Paulus das so beschrieben, im 5. Kapitel, Christus hat uns befreit. Er will, dass wir auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder zu Sklaven machen. Freiheit ist ein Geschenk, aber wir müssen uns beschenken lassen. Das ist das Erste. Das Zweite, was mir wichtig wurde, ist, wie man Freiheit bewahrt, wie man Freiheit bewahrt. Es geht darum, dass wir das Erbe antreten, das Gott uns anbietet, und dass wir es bewahren. Meine Frau und ich und unsere Kinder, wir sind schon oft in Schottland in Urlaub gewesen und wir gehen da immer wieder gern hin. Und wir gehen da gerne hin, weil es dort so wundervolle Gärten gibt. Also da muss man in Deutschland schon da zum Graf Pückler in die Gegend gehen, um etwas Vergleichbares zu finden. Wunderbare Gärten und sehr schöne Schlösser, die dort stehen, an jeder Ecke fast. Das sieht alles fantastisch aus. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, das kostet eine enorme Menge Arbeit, dass es wirklich so gut aussieht. Und manche würden sagen, wie kann man bloß? Aber es ist tatsächlich so, es sind viele gewesen, die ihr Erbe aufgegeben haben, die sich gesagt haben, das können wir uns nicht leisten. Und es hat auch welche gegeben, die gesagt haben, das wollen wir uns nicht leisten. Es kostet einfach viel zu viel Arbeit. Und so machen das manche mit dem Christsein. Das kostet zu viel Arbeit. Ich muss euch an der Stelle etwas sehr Trauriges sagen. Und das ist das, das Christsein ist kein Kinderspiel. Ich weiß noch, als wir noch jung waren, als noch Kinder gewesen sind und Jugendliche, da haben wir Lieder gesungen, da hat es sich so angehört, als ob das alles bloß zack, 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 zack geht und man braucht eigentlich nichts zu machen. Alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein, fällt mir gerade ein altes Kinderlied ein. Tatsache ist, Christsein ist eine harte Arbeit. Wieso? Weil man die Freiheit bewahren muss. Und das heißt, dass wir frei sein müssen, zunächst mal von Unkraut und Illusionen. Das Allerwichtigste ist zunächst mal, dieses Sklavendenken abzulegen. Denn dieses Sklavendenken beleidigt Gott. Das wird hier, ich glaube, da spricht der Alexander nächstes Mal drüber, deswegen sage ich nicht viel dazu. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten und beleidigten damit Gott, heißt es im 12. Vers. Als ich im Studium war, auf der Universität, da saß ich im zweiten Semester da und hatte große Probleme. Theologiestudium. Es wurde uns alles mögliche Zeug an der Universität erzählt. All die Fehler, die in der Bibel drin sind. Und ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt werde ich das durchhalten? Diese ganze Bibelkritik, wo alles fertig gemacht wird. Und ich habe mich gefragt, um alles in der Welt, hast du einen Riesenfehler gemacht? Vielleicht hättest du doch lieber auf eine Bibelschule gehen sollen. Da ist ein bisschen einfacher als hier auf der Universität. Aber das ging noch weiter. Ich meine, die Frage stellt, macht es überhaupt Sinn? Wenn das tatsächlich so ist, will ich das die nächsten 40 Jahre machen? Wie soll ich da auf der Kanzel überleben, wenn das der Fall ist? Was ich damals getan habe, war, dass ich, das war eine furchtbare Zeit, das war, glaube ich, so ziemlich die schlimmste Zeit, die ich je durchgemacht habe, ein ganzes Semester lang. Ich habe das ganze Semester hindurch gebetet, Herr, du musst beweisen, dass ich mich auf dich und auf dein Wort verlassen kann. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Ich kann auch nicht sagen, wie Gott das gemacht hat. Aber ich weiß eines, was das Ergebnis war. Nämlich, dass ich am Ende von dem Semester felsenfest gestanden bin. Nicht, weil ich das geleistet habe, sondern weil er das geleistet hat. Und ich bin dafür unheimlich dankbar. Ich habe eine ganze Reihe von Freunden damals gehabt, die auch Theologie studiert haben, die gläubig gewesen sind. Und das Traurige ist, dass die allermeisten von denen entweder ihren Glauben verloren haben oder irgendwelche theologischen Kompromisse gemacht haben oder irgendwie psychisch riesige Probleme gehabt haben. Ich möchte es niemandem vorwerfen, aber ich bin dankbar dafür, zu wissen, dass Gott uns helfen kann, gerade auch in solchen Unkrautsituationen durchzukommen. Aber nicht nur frei, ich möchte es nicht nur negativ sagen, von Unkraut und Illusionen, sondern frei auch für ein überragendes Ziel, frei für ein überragendes Ziel. Das heißt, dass wir uns ganz auf Jesus Christus ausrichten, dass wir keine Kompromisse eingehen. Das ist das große Problem hier gewesen. Im nächsten Kapitel sagt der Schreiber, sie verbaten sich mit den Heiden durch gegenseitige Heirat und verehrten ihre Götter. Im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief, im 6. Kapitel, sagt Paulus, lasst euch nicht ins gleiche Joch spannen mit den Ungläubigen. Geht nicht zusammen mit denen und versucht, das Leben mit welchen zu meistern, die nicht Jesus Christus nachfolgen. Vielmehr, sagt Paulus, sollt ihr die Heiligung vollenden. Ich möchte jetzt nicht über das Thema Heiligung reden. Was es auf auf knappem Deutsch heißt, es geht darum, dass wir ganz und gar Gott geweiht sind. 2. Korinther 7, der erste Vers, spricht Paulus davon. Darum geht es, wenn wir frei sind für dieses überragende Ziel. Aber um das wirklich zu erleben, brauchen wir einen zweiten Schritt. Und das ist, dass wir die Freiheit einüben. Übrigens, daraus ist im Altertum das Mönchswesen entstanden. Das waren nicht Leute, die aus der Welt geflohen sind, sondern das waren Leute, die ganz bewusst für Gott leben wollten. Ich kann euch beruhigen, es ist nicht nötig, Mönch zu werden, um mit Jesus Christus zu leben. Am einfachsten, wirklich am allereinfachsten, macht man das durch die Bibel, indem man täglich, intensiv und zuerst sich die großen Taten Gottes in der Bibel einprägt. Ich weiß nicht, was nun den Hauptgrund gespielt hat von dem Erlebnis, das ich vorher gerade erzählt habe vom Studium. Bevor ich zum Studium gegangen bin, habe ich mir gesagt, wie um alles in der Welt hältst du das durch, weil ich wusste, dass es nicht einfach werden wird. Und ich habe mir gesagt, das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn ich jeden Tag intensiv mich mit der Bibel beschäftige, nicht nur für mein Studium, sondern einfach die Bibel lese. Ich sage jetzt nicht, das muss jeder so machen, wie ich es gemacht habe. Was ich gemacht habe, war, in dieser Zeit, durch das ganze Studium durch, habe ich jeden Tag morgens 5 Kapitel aus dem Alten Testament gelesen. Bin ich manchmal fast eingeschlafen, weil ich noch nicht so richtig wach war. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe mittags immer 5 Kapitel aus den Psalmen gelesen und den Sprüchen und so weiter. Und abends, weil ich da am muntersten gewesen bin, habe ich 5 Kapitel aus dem Neuen Testament gelesen. Jeden Tag. Mache ich nicht mehr heute, aber ich lese jeden Tag mehrere Kapitel in der Bibel ganz bewusst. Das hilft mir, Gott zu loben, jeden Tag. Das hilft mir, mich an ihm auszurichten. Und was ich festgestellt habe im Laufe der Zeit, ist, dass sich das Wort Gottes so bei mir einprägt, ohne dass ich sogar auswendig lerne. Ich kann es natürlich auswendig lernen, ist noch besser. Aber ich bin nicht ganz so gut im Auswendiglernen wie meine älteste Tochter, die ein Buch durchliest und es dann erkennt. Aber ich habe festgestellt, es hat sich dadurch, dass ich es regelmäßig über Jahrzehnte gemacht habe, so eingeprägt, dass wenn ich einen Fehler mache, das sofort erkenne. Und oft genug ist es so, dass ich schon merke, bevor ich den Fehler machen möchte, weil Gottes Wort einfach in mir wirkt. Und das möchte ich wirklich empfehlen. Auf die Art und Weise kann man relativ einfach diese Freiheit einüben, die Gott uns gibt. Die Israeliten und viele Christen haben das leider versäumt, die Freiheit, die Jesus Christus anbietet, einzuüben. Und dann sieht es leider nicht so besonders gut aus. Freiheit ist ein Geschenk und es geht darum zunächst, dass wir uns beschenken lassen. Und dann bewahrt man Freiheit dadurch, dass man Freiheit einübt. Und noch ein letztes, Jesus bedeutet Freiheit. Das habe ich nicht erfunden, das ist der Titel von einem Buch von Michael Green, war Studentenpfarrer in Großbritannien. Jesus bedeutet Freiheit. Richter, dieses ganze Buch zeigt die ersten Schritte zur Freiheit auf. Die Antwort darauf steht eigentlich im Neuen Testament. Im Johannesevangelium, 8. Kapitel, im 36. Vers, sagt Jesus, wer Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus kann uns erneuern. Aber ihm zu folgen, kann lebensgefährlich sein. Selbst Jesus wollten die Leute umbringen. Deswegen, weil er klar und deutlich gesagt hat, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Nur ein paar Verse weiter, nachdem er das gesagt hat. Das war damals so, das ist heute noch genauso. Das ist einer der Hauptgründe für die Christenverfolgungen, die bestehen. Nicht unbedingt, weil die Leute die Christen nicht leiden können. Es gibt genügend Christen in Staaten, wo das schwierig ist, theoretisch Christ zu sein. Der Hauptgrund ist der, weil die meisten Diktatoren wissen, das sind Leute, die frei sind, frei in ihrem Denken und gebunden an jemand anders. Das ist der Hauptgrund für die Verfolgungen. Wenn jemand sich nur human verhält, das ist absolut kein Problem. Kein Mensch hat da was dagegen. Im Gegenteil, wäre es schön, wenn man anständig behandelt wird. Die Vereinigten Staaten sind aufgebaut worden auf einen christlichen Humanismus. Die sind nicht aufgebaut worden, wie manche Amerikaner meinen, auf das Christentum, sondern auf den christlichen Humanismus. Auch heute betonen es viele noch. Manche machen daraus einen christlichen Nationalismus, steht aber nirgendwo in der Bibel, das sind alles menschliche Erfindungen. Es sind letztlich immer nur wenige, die sich für den lebendigen Gott einsetzen. Der Josua hat es getan. Wie hat er das vorgelebt? Er war zunächst mal frei zum Gotteslob. Er sagte im Kapitel 4 von Josua, 24. Vers, daran sollen alle Völker der Erde erkennen, wie groß die Macht des Herrn ist. Und ihr selbst sollt den Herrn, euren Gott, dafür stets ehren, durch das, was Gott tut. Und am Ende dieses Buches, im 21. Kapitel, sagt Josua: So war nun all das Gute, das der Herr seinem Volk versprochen hatte, eingetroffen. Nicht ein Wort von dem, was der Herr zugesagt hatte, war unerfüllt geblieben. Was für eine fantastische Ausgangslage. Aber die Leute haben das sehr, sehr schnell vergessen. Paulus sagte, dass der einzige wirkliche Weg zum Sieg ist, dass wir Gott loben und danken. Im Epheserbrief im 5. Kapitel sagt er: Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Frei zu Gottes Lob. Das ist das Erste, was Freiheit in Christus bedeutet. Das Zweite, was hier deutlich geworden ist bei Josua, ist frei dazu, das neue Land zu erobern. Das war natürlich ursprünglich der Auftrag, den Josua gehabt hat und die er dem ganzen Volk gegeben hat. Was wir hier feststellen können im Richterbuch ist, dass das Volk dafür Jahrhunderte gebraucht hat. Nicht nur Jahre, sondern Jahrhunderte. Das Tolle ist, du brauchst keine Jahrhunderte zu warten, bis du diesen Sieg und diese Freiheit erlebst, sondern du kannst dich im Auftrag Jesu, für den Auftrag Jesu sofort einsetzen. Das ist das, womit das Neue Testament beginnt. Aber nicht nur frei, um ein neues Land zu erobern, sondern frei, um Gott zu folgen und zu siegen. Das ist der Schluss von dem Josua-Buch, Kapitel 23. Da sagt Josua in Kapitel 9 bis 11: Ihr habt erlebt, wie der Herr große und starke Völker vor euch vertrieben hat. Bis heute hat niemand euch standhalten können. Jeder einzelne von euch hat 1000 Feinde vor sich hergejagt, weil der Herr, euer Gott, für euch kämpfte, wie er es versprochen hatte. Und dann fügt er einen sehr wichtigen Satz an: Auch in Zukunft hängt euer Leben davon ab, dass ihr allein den Herrn, euren Gott, liebt. Das war das Thema über das Leben des Josua. Weiß nicht, ob euch das immer wieder mal bewusst macht, aber Josua war 40 Jahre alt, als er bereit war, das Land zu erobern. Er war einer von den 12 Kundschaftern, die Mose ins Land hineingeschickt hat. Und nur Josua und sein Freund Kaleb haben gesagt: Wir können es schaffen. Lasst uns das Land, das Erbe, das Gott uns zugesprochen hat, lasst uns das erobern. All die anderen haben gejammert und geschrien um alles in der Welt: Das kriegen wir nie hin. Das waren Riesen in dem Land. Und wir waren in ihren Augen nur wie Heuschrecken. Das steht nirgendwo, das haben sie erfunden. Das kann man sehr gut, also in Deutschland macht man das sehr gut, normalerweise, dass man immer die Gefahren hervorhebt und nicht das Positive. Das wurde von den Israeliten damals getan. 40 Jahre. 40 Jahre musste der Josua danach durch die Wüste ziehen. Nicht, weil er einen Fehler gemacht hat. Nicht, weil er nicht Gott vertraut hat, sondern weil das Volk ihm nicht vertraut hat. Auch das passiert manchmal, wenn wir Gott dienen, dass wir etwas mittragen müssen, was eigentlich nicht an uns liegt. Und dann war er 80 Jahre alt. Und dann hat er nochmal 30 Jahre gekämpft, um das Land zu erobern. Da sagt der nächste Vers, den der Alexander vorher nicht gelesen hat, dass Josua 110 Jahre alt war, als er dann gestorben ist. Das alles bedeutet nur eines: Der Sieg ist kein Kinderspiel, aber der Sieg ist möglich. Und das wird dann im Neuen Testament immer und immer wieder dargestellt. Und ich möchte nur einen Vers dazu erwähnen, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, im Vers 57 schreibt Paulus: Dank sei Gott, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus den Sieg schenkt. Frei Gott zu folgen und frei zu siegen. Und das ist der dritte Schritt, den wir brauchen, nämlich dass wir frei sind für Jesus. Für viele ist Freiheit nur eine Theorie. Viele meinen, Freiheit bedeutet, ich bin ungebunden. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bin unabhängig. Oder das ist mein Recht. Das bedeutet Freiheit. Ich bekomme alles gratis. Und ganz extrem, Freiheit bedeutet für manche Beliebigkeit. Ich tue einfach, was ich will. Freiheit bedeutet vielmehr, ich gehöre dem Herrn aller Herren und ich lebe ständig in seiner Gegenwart. Und ich möchte diesen Herrn für immer widerspiegeln, durch mein Leben, durch mein Verhalten, durch die Art und Weise, wie ich lebe. Nicht jeder wollte das damals. Und nicht jeder will das heute. Du kannst dem Auf und Ab der Richter folgen. Einmal an einem Tag begeistert, weil es einen Sieg gegeben hat. Am nächsten Tag auf der Nase, weil ich wieder Kompromisse eingegangen bin. Das Großartige ist, Gott gibt uns nicht auf. Im 18. Vers von Richter 2 heißt es: Gott schickte ihnen immer wieder einen Retter, der geholfen hat in all den Situationen. Gott hat letztlich alles gegeben, wie das Neue Testament deutlich macht. Er hat sogar seinen Sohn für uns gegeben. Aber ich möchte eines dazufügen. Im Gegensatz zu dem, was manche Leute, die Schwierigkeiten mit ihrer Theologie haben, sagen: Gott zwingt niemanden die Freiheit auf. Ich kann Nein dazu sagen. Aber ganz egal, wie die Situation ist, dennoch gilt das, was Peter Strauch in einem Lied gesungen hat. Und das freut mich, dass das gilt. Doch Gott hält für uns eine Wohnung bereit. Er gibt uns ein Zuhause schon in dieser Zeit. Denn er ist die Antwort, die heute noch gilt. Dort wird unsere Sehnsucht gestillt. Wir wollen dieses Lied noch miteinander singen. Bevor wir das tun, beten wir aber noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns das Buch Richter als Beispiel gegeben hast, welche Fehler wir als dein Volk machen können, aber auch welche Möglichkeiten du schenkst. Danke, dass du immer wieder Sieg gibst. Hilf uns, wirklich mit dir zu leben und die Freiheit, die du schenkst, nicht nur in Anspruch zu nehmen, sondern sie zu bewahren und sie weiterzutragen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du selbst die Freiheit bist und dass du uns zu Menschen machen möchtest, die frei und fröhlich dir dienen. Wir preisen dich dafür. Amen.